Hallo Johanna.
Hallo Sieglinde.
Johanna, ich muss dir sagen, ich habe richtig Stress im Moment.
Ach, da erzählst du mir was. Also ich erst, ich habe total viel Stress im Moment.
Das war ein Beispiel für nicht aktives Zuhören. Und jetzt das gute Beispiel. Johanna, ich habe immer noch richtig viel Stress.
Oh, das tut mir aber total leid, dass du so gestresst bist. Das ist bestimmt vielleicht auch gerade sehr viel. Warum bist du denn gestresst?
Ja, weißt du, ich habe ja dies und das und jenes und so weiter und so weiter.
Ja.
Also ein gutes Beispiel für aktives Zuhören, und das ist heute unser Thema, aktives Zuhören. Johanna, du hast ja was herausgesucht über ja das Konzept aktives Zuhören der klientenzentrierten Gesprächsführung.
Ja. Also die klientenzentrierte Gesprächsführung, ein total langes, zungenzerbrechendes Wort, ist von Carl Rogers entwickelt worden. Das ist ein Psychologe und Psychotherapeut und der hat diesen Ansatz eben geprägt, wo es um den Menschen geht im Fokus. Also es geht nicht um das Problem des Ganzen, dass über das Problem gesprochen wird, sondern dass über den Menschen gesprochen wird, um den das Problem herumgeht. Und es wird versucht, an diesem Menschen die Selbstheilungswege zu finden. Also ganz, ganz nah am Patienten oder Klienten dran, um dem Klienten so eine Möglichkeit zu bieten, aus dieser Krise irgendwie selbst herauszufinden und sich nicht weiter um das Problem dreht. Denn das kennen wir natürlich auch selbst, dass wir sehr gut darin sind, uns um Probleme herumzudrehen. Aber irgendwann muss man ja auch mal aussteigen aus dem Karussell und da eben Wege finden, wie man von selbst aus da Lösungen finden kann.
Also raus aus der Problemtrance.
Genau, so könnte man es auch bezeichnen. Nicht vom Karussell, sondern ja, so eine Trance, damit könnte man auch, davon könnte man auch sprechen, genau. Und die Haltung von dem Therapeut in dem Moment oder dem Gesprächspartner ist sehr, sehr empathisch. Und da gehört dann auch das aktive Zuhören dazu, worum es heute gehen soll. Und ich habe tatsächlich einige Stufen gefunden vom Zuhören und fand es total interessant, mal zu lesen, was es denn da für Stufen gibt, weil ich tatsächlich auch viele Gesprächspartner anhand dessen jetzt so analysiert habe und dachte, naja, irgendwie finde ich aus jeder Stufe jemanden wieder, ob es jetzt im Bekanntenkreis ist oder auf der Arbeit. Ich fand es total interessant.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne diese 7 Stufen des Zuhörens nicht.
Ich kannte sie vorher auch nicht. Also, Stufe Nummer 1 wäre das vortäuschende Zuhören. Man tut also so, als würde man zuhören, macht auch vielleicht mal, ja, aha, aber währenddessen passiert im Kopf schon beim Zuhören, was kann ich denn eigentlich als nächstes sagen? Was kann ich denn als nächstes von mir erzählen? Was ist denn eigentlich bei mir so gerade los? Und kann ich das auf mich irgendwie beziehen, was gerade erzählt wird? Also es ist eigentlich gar kein richtiges, wirkliches, ehrliches Zuhören, sondern ein, ja, es geht ins eine Ohr rein und beim anderen wieder raus, könnte man vielleicht sagen.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen aushalten. Das
Ja.
Gespräch, ne, das Sprechen des anderen aushalten, abwarten, auch ein bisschen darauf achten, wann kommt eine Atempause. Dann, ne, das Zuhören besteht darin, darauf zu lauschen, wann will der jetzt atmen, weil dann kann ich da rein in das Gespräch. Dann kann ich meine Sachen loswerden.
Ja, wo kann ich ansetzen? Genau. Dann gibt es das projizierende, interpretierende Zuhören. Hier hört man nur einzelne Wortfetzen. Also man hört nicht wirklich den ganzen Satz. Man versucht auch nicht weiter mitzudenken und zu interpretieren. Naja, wie geht's jetzt der Person damit? Oder was möchte sie mir vielleicht eigentlich damit sagen? Sondern man hört nur einzelne Wörter und macht sich daraus sein Bild. Und versucht dann schon direkt einzusteigen und auf diese Sachen einzugehen, obwohl gar nicht fertig zugehört wurde in dem Sinne.
Also keine Neugierde so in dem Sinne, ne? Sondern Schlagwort, Stichwort, und dann springt was an bei mir, und jetzt kann ich da einhaken. Naja.
Dann gibt es das kürzende, unterbrechende Zuhören. Das bedeutet, nach 3 bis 4 Sätzen wird immer unterbrochen. Die andere Person darf gar nicht durchweg erzählen, sondern es wird immer Anlass genommen, nach einer bestimmten Zeit bin ich jetzt auch mal wieder dran mit Sprechen.
So eine Ungeduld, ne? Irgendwie merkt man da vielleicht nicht länger als 3 Sätze kann ich aushalten, kann ich abwarten.
Ja, vielleicht auch ein eigener hoher Sprechbedarf.
Ja.
Das gibt es ja auch. Dass viele einfach sehr gerne von sich selbst sprechen und erzählen.
Ja.
Ja. Dann gibt es noch das selektive Zuhören. Hier hört man nur heraus, was man heraushören will. Also man hört schon zu in dem Sinne, aber man interpretiert das alles auf die eigene Art und Weise, wie das gemeint war.
Was ja wahrscheinlich immer der Fall ist, ne? Aber wenn man so nicht wirklich hinhört, dann kann das ganz schnell ja überhand nehmen, dieses selektive Zuhören. Kann ich mir so vorstellen.
Dann gibt es das aufmerksame Zuhören. Das bedeutet, man hört der Person wirklich nur zu und spricht selbst nicht.
Okay.
Und in der Stufe drauf kommt dann das aktive Zuhören. Also Stufe 6 wäre aktives Zuhören. Und da möchte ich auch kurz erklären, was denn eigentlich aktives Zuhören ist. Also, wenn wir aktiv jemandem zuhören, dann versuchen wir wirklich auch zu verstehen, was sagt denn die Person gerade und gehen auf das Gesagte ein, wir stellen Fragen, wir geben Rückmeldungen dazu, wir, so wie du das gerade schön machst oder ich auch bei dir, wir nicken, wir halten Blickkontakt, wir machen mal ein zwischendurch oder ein Lachen, wenn was lustig war oder ein Seufzen, wenn was traurig war. Also da passiert schon viel, viel mehr und es geht aber wirklich alles nur auf das ein, was der Erzähler gerade sagt. Man bringt also keine eigenen Sachen mit ein in dem Sinne, sondern man bezieht sich nur auf das, was von dem Sprecher gesagt wurde.
Ja, und Johanna, dieses aha, das ist das sogenannte psychologische Grunzen.
Ach, das habe ich auch schon mal gehört. Ja,
Ne?
stimmt.
Einfach
Ja.
um zu verstehen zu geben, ja, ich gehe mit, ich bin dabei, ich bin noch da. Gerade beim Telefonieren so wichtig, wenn man nämlich nur schweigt und der andere, der Anrufer oder die Anruferin fragt, sind Sie noch da? Dann hat man zu lange geschwiegen, dann hat man zu wenig gegrunzt.
Ja, stimmt. Auch ein schöner Begriff. Ja.
Ja, finde ich auch.
Ja. Und da gibt es eben für dieses aktive Zuhören auch verschiedene Techniken. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gesagt, also die paraverbalen Sachen wie mal lachen, mal seufzen oder die Mimik anpassen. Ne, das wäre so das Nonverbale, nicken, ausreden lassen, eine zugewandte Körperhaltung, also sich nicht wegdrehen, nicht gleichzeitig irgendwelche anderen Sachen tun.
Genau.
Geduldig sein.
Ja, Blickkontakt bestimmt auch. Oder hattest du schon gesagt? Nee, Blickkontakt, genau.
Blickkontakt gehört auch dazu, genau. Und dann gibt es auch noch verbale Techniken, zum Beispiel das Paraphrasieren, auch ein Begriff, den gar nicht jeder so kennt. Wir als Therapeutin haben den schon ganz oft gehört. Also, dass man das nochmal anders formuliert, was man gerade gehört hat von dem Gesprächspartner, um einfach sicher zu gehen, habe ich das denn jetzt so richtig verstanden? Wie kam das bei mir an? Damit der Gegenüber auch noch mal eine Chance hat zu sagen, nein, nein, so war das gar nicht gedacht oder so war das nicht. Nee, das war tatsächlich dann so und so, damit man wirklich Missverständnisse vermeiden kann und wirklich ganz genau verstehen kann, was der andere einem denn gerade mitteilen möchte. Man fragt viel nach, man gibt, ja, man versucht was zu klären. Wenn einem irgendwelche Inhalte fehlen, dann versucht man nochmal die Lücken zu füllen und das genau zu verstehen, was, wann, wie passiert ist eigentlich.
Ja, genau. Und zum aktiven Zuhören gehört auch das Schweigen aushalten. Also wenn dann mal die Gegenseite, ne, das Gegenüber überlegt, nachdenkt oder so nach Worten sucht, dann nicht rein und irgendwie helfen und schnell die Stille oder diese Lücke füllen, sondern dann auch mal, wenn es denn passt, ne, dieses Schweigen aushalten, weil das braucht auch manchmal Zeit, ne, um Gedanken zu formulieren.
Ja, auch wenn man Rückfragen stellt, kommt ja auch manchmal erstmal nichts und dann versucht man sich auch erstmal zu erklären, also ich meine das so und so und das ist auch jetzt nicht böse gemeint.
Ja.
Ne? Aber manchmal braucht es wirklich Zeit zum Arbeiten.
Und du sagtest es ja schon, Johanna, dieses Fragen stellen, ne, das ist so wichtig. Und da können wir unterscheiden zwischen offenen Fragen und geschlossenen Fragen. Und wenn ich eine geschlossene Frage stelle, dann kommt oft nur ein Ja und Nein. Ist jetzt keine Garantie. Also wer gerne spricht, der wird auch auf eine geschlossene Frage, ne, geht es dir gut, wird dann auch ganz viel antworten. Also das kann man jetzt nicht garantieren damit, aber es ist schon besser, wenn man wirklich etwas erfahren möchte von einer anderen Person, dann offene Fragen zu stellen. Also wer, wo, was, wann, seit wann, wieso, warum, weshalb, ne, solche Fragen zu stellen. Und es ist ein Unterschied, ob ich frage, also ich kann ja so eine offene Frage stellen und dann direkt eine geschlossene Frage anschließen. Also zum Beispiel, was hast du denn heute vor? Willst du heute Fahrrad fahren? Damit habe ich diese offene, schöne offene Frage, was hast du heute vor? Da wäre jetzt ganz viel möglich, ne? Wenn ich dich das fragen würde, könntest du alles Mögliche erzählen, von Hobby bis beruflich, bis was du kochen willst, essen willst, was du lesen willst, was auch immer. Wenn ich aber dann frage, was hast du heute vor, Fahrrad fahren? Ja, dann habe ich schon den Kreis quasi sehr eng gemacht, sehr geschlossen, ne? Und dann erfahre ich nicht mehr so sehr viel von dir. Dann kannst du höchstens über das Fahrradfahren was sagen. Oder dann ergänzen, ne? Aber die Gefahr ist dann, dass man eher ja nicht so ganz viel zu hören bekommt.
Was auch immer hilft, ist verbalisieren. Also wenn man Emotionen im Gesicht vom Gesprächspartner sieht, dass man dann das aufgreift und sagt, ach, das macht dich irgendwie traurig, oder? Ich kann das sehen.
Ja, oder habe ich oft im Seminar, ne, wenn ich dann so in die Gesichter gucke und ich denke, ist vielleicht irgendwas nicht verstanden, und dann frage ich auch, ne? Ich sehe so fragende Gesichter. Oder gerade, glaube ich, ist ganz viel Müdigkeit hier im Raum, kann das sein? Wir machen mal eine Pause. So, ne? Da diese Körpersprache ja anzusprechen, zu kommentieren, zu fragen.
Ja, und das Wichtige ist wirklich die eigene Meinung oder das eigene Interesse in dem Moment zurückzustellen. Also alles, was einem in den Sinn kommt, das habe ich auch schon mal erlebt oder das war auch schon, ich habe da auch mal sowas gehabt oder ja, meine Tante, die hat da eine gute Lösung für.
Ja. Oder dieses Übertrumpfen, ne? Ja, nee, das ist ja noch gar nichts. Also ich hab mal, und dann ist man wieder nur bei sich, ne? Und es geht beim aktiven Zuhören nicht um mich, es geht um die andere Person. Ein echter Dialog entsteht natürlich daraus, dass dann auch ich mal was erzählen kann, aber erstmal ist ja das Zuhören so die Basis. Und in therapeutischen oder beraterischen Gesprächen, da ist dann natürlich ja, die andere Seite die wichtigere dann, ne? Die andere Person. Ja, die
Ja.
wichtigere. Kann man jetzt auch nicht so sagen, weil es gibt ja
Ja.
so ein inneres Zuhören und äußeres Zuhören. Oder ja, wir haben so in der Telefonseelsorge, also in Seelsorgegesprächen, da haben wir das sogenannte Listening Skills Herz. Also Mischmasch Englisch, Deutsch, aber egal, diese Zuhörfähigkeiten und das in Form eines Herzens. Also man stellt sich das Herz vor, ne, rechts und links, diese Bögen, und die könnten quasi übersetzt werden in die Ohren, Ohrmuscheln. Also rechtes Ohr, linkes Ohr, so aneinander gepappt, ergibt dann irgendwie ein Herz. Und die eine Seite, die beschäftigt sich mit dem, was ich höre von der anderen Person. Ne, was sagt sie, was gibt sie mir zu verstehen? Und die andere Hälfte des Herzens, die hört eher nach innen. Also was geht in mir gerade vor? Was habe ich gerade für Ideen dazu? Welche Gefühle beschäftigen mich gerade? Ne? Was triggert mich vielleicht auch gerade? Oder was lässt mich irgendwie unruhig werden? Also da so dieses äußere und innere Ohr, das auch immer so ja, vor Augen zu haben. Und gut wahrzunehmen, was da so passiert, im Außen und im Inneren. Das ist dann wichtig, eben gerade für Berater, für Therapeuten, für Pädagogen ja auch, dass sie sich selber ja trotzdem immer noch im Blick haben, um sich zu schützen zum Beispiel oder sich zu stärken.
Da sprichst du schon tatsächlich die siebte Stufe vom Zuhören an. Die hat
Ach
uns noch
stimmt, es waren ja
verfehlt.
sieben.
Wir
Ja.
sind direkt ins aktive Zuhören eingestiegen. Aber irgendwie überschneidet sich's auch. Also die siebte Stufe wäre noch das empathische Zuhören. Also dass man wirklich auch darauf achtet, wie geht es dem anderen? Wie hört sich die Stimme an? Wie ist die Körperhaltung? Nach was sieht das aus? Nach Traurigkeit? Nach Begeisterung? Und das dann wirklich sehr, sehr einfühlsam aufnimmt und auch mit ins Gespräch einbindet.
Ja, und da fällt mir das Beschwerdemanagement ein. Ich habe ja dieses Konstrukt DESLA mal erfunden. Also DESLA soll ja so ein bisschen wie, klingen wie Deeskalation. Aber da ist so ein ganz wichtiger Schritt, der erste Schritt, nämlich, dass man die andere Person, die sich gerade beschwert, die wirklich vielleicht eine Zweitbeschwerde sogar vorgetragen hat, sehr emotional ist, sehr aufgebracht ist, weil sie einfach verärgert ist oder sehr enttäuscht ist oder. Und dass man sie wirklich erstmal reden lässt und beim Zuhören auch wirklich wahrnimmt, welche Gefühle sind da gerade. Ist die Frau oder der Mann, sind die jetzt gerade sehr aufgebracht, verärgert? Ne? So, was ist da los und worüber genau haben sie sich verärgert? Und was ist jetzt wirklich dieser Missstand, der da ist? Also hatten sie jetzt riesengroße Umstände? Haben sie einen Zeitverlust gehabt dadurch? Waren sie enttäuscht und sind jetzt total misstrauisch, weil sie nicht mehr glauben und so weiter? Und das dann zu formulieren, das ist ganz wichtig, weil die Beschwerdemenschen, also die Menschen, die sich da beschweren, wirklich merken, ah, die hört mir zu. Also die nimmt mich ernst, die nimmt mich wahr und ich werde gesehen. Und das brauchen wir Menschen. Wir müssen immer wieder das Gefühl haben, wir werden wahrgenommen und wir brauchen die Resonanz. Und wenn man das dann äußert und sagt, ja, ich sehe, sie ärgern sich. Ich an ihrer Stelle würde mich auch ärgern. Das soll auch so nicht sein. Das tut mir leid, ne, so. Aber ja, der Ärger, der ist total klar. Was genau ist denn jetzt das größte Problem? Also wirklich erstmal hindern. Oft passiert es in Beschwerdegesprächen ja dann wieder, dass man sich selber in den Vordergrund schiebt. Ja, das ging nicht, wir hatten wenig Personal. Oder ja, aber das ist aber noch nie vorgekommen. Oder solche Äußerungen, die dann drüber hinweggehen, was diese andere Person da gerade so beschäftigt. Und das wäre so hilfreich, ne? Das wäre so wahnsinnig hilfreich.
Ja, und dann kann ja auch die sprechende Person sozusagen auch nie damit richtig abschließen, mit dem, worum es gerade geht. Dann bauscht sich der Ärger eigentlich nur weiter auf.
Ja, es ist ein Kreislauf. Also man dreht sich dann im Kreis, weil die Person, die die Beschwerde vorträgt und nicht zu Wort gekommen ist und nicht ja, wahrgenommen worden ist, die wird immer wieder drauf pochen und immer weiter zeigen wollen, schau her, ich bin verärgert. Guck zu, sieh mich, ne? Sieh meine Not hier oder mein Ärger und was auch immer. Ja.
Da hattest du noch was Interessantes aus dem Arztgespräch, wenn
Ja,
ich mich
genau.
richtig erinnere.
Genau. Das fasst jetzt gerade so ein bisschen zusammen, was du erwähnt hast, nämlich, dass dieses selektive Zuhören da ist oder auch dieses nicht aussprechen lassen, nach drei Sätzen schon unterbrechen. Also die Studie besagt, dass Ärzte im Durchschnitt den Patienten 18 Sekunden Zeit geben, um zu sprechen und dann haken sie ein. Also im Durchschnitt, ne? Es gibt sicherlich Ärzte, die machen das nicht so, aber wenn man das so statistisch sieht, 18 Sekunden hat ein Patient Zeit vorzutragen und dann wird er unterbrochen. Und wenn der Arzt oder die Ärztin dann unterbricht, dann hat sie meistens oder er meistens schon eine Diagnose, so eine These für sich entwickelt und fragt dann nur noch Fragen, die sich auf diese Erhärtung dieser These beziehen. Also um das bestätigt zu bekommen, was er sich gerade überlegt hat. Und dann hat man gesehen, was ist denn, wenn die Patienten ausreden dürfen? Und dann würden im Schnitt die Patienten 1 Minute reden und hätten dann aber das Gefühl, sie hätten alles gesagt. Also erstmal das Wichtigste sind sie losgeworden. Und letztendlich dauert so ein Gespräch dann nicht länger, weil man auch gesehen hat, wenn sie schnell unterbrochen werden, im Mittel nach 18 Sekunden, dann versuchen Patienten immer wieder neu, ihre Dinge noch loszuwerden. Und das kennen wir ja auch. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bereite mich auch innerlich vor auf ein Arztgespräch. Ich überlege mir ganz genau, was ich
Genau.
als erstes sagen muss, damit auch alles seinen Platz findet und ich das noch sagen kann. Und auch möglichst, natürlich möglichst sehr, sehr, sehr punktgenau und sehr korrekt und präzise, ne, damit das alles ankommt. Und
Ja.
meistens wird man tatsächlich unterbrochen.
Ja, das dachte ich aber auch gerade, dass ich mir im Wartezimmer lege ich mir immer zurecht, was ich sage und auch in welcher Reihenfolge ich es sage, damit auf jeden Fall das Wichtigste
Ja.
zuerst gesagt ist.
Ja, die Essenz, ne? Die fasst man irgendwie schon
Ja.
zusammen im Kopf, dann vergisst man eh die
Ja.
Hälfte, aber und dann wird man ja auch irritiert, wenn man dann direkt unterbrochen wird. Und dann fällt einem im Nachhinein im Gespräch noch was ein, dann fängt man wieder an und wieder an und so ein Gespräch dauert dann länger, als es sein müsste eigentlich, ne? Und man fühlt
Ja.
sich nicht wirklich wahrgenommen, nicht ernst genommen, nicht gesehen.
Was ich aber auch interessanterweise beim Arzt immer habe, das zum Thema auch aktives Zuhören, die sind ja meistens weggedreht, weil die was
Ja.
am Schreiben sind oder am Klicken sind. Also das Klicken irritiert mich am allermeisten, weil beim Schreiben denke ich, okay, der schreibt jetzt vielleicht hoffentlich auf, was ich gerade gesagt habe. Aber beim Klicken denke ich mir, was klickt der denn jetzt? Und dann weiß ich in dem Moment auch nie, kann
Was
ich
meinst du
jetzt
denn
was
mit
sagen?
Klicken?
Naja, mit
Was
der
meinst du denn mit
Maus.
Klicken?
Mit der
Ach, okay.
Maus.
Ja.
Ne, dann frage ich mich immer, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, wo ich noch mal was fragen kann oder noch mal was sagen kann, weil ich
Ja.
auch dieses Signal in dem Moment nie gesendet bekomme von, ich drehe mich wieder zu dir.
Ja.
Wie geht's weiter? Ne?
Ja.
Ja.
Oder quatsche ich dem jetzt dazwischen und er kann sich nicht konzentrieren und
Ja.
schreibt hinterher was
Genau.
Falsches auf, einen
Ja.
falschen Blutwert oder so, will man ja auch
Ja.
nicht. Ja, aber genau, das sind ja diese paraverbalen Botschaften, die da ausgesendet werden. Unbewusst, ne? Natürlich müssen die was aufschreiben und protokollieren, aber hin und wieder mal den Patienten anschauen, wäre schon sehr wichtig. Und das Signal senden, so, jetzt bin ich da und jetzt notiere ich mir wieder was. Ne? Das wäre schon sehr gut.
Ja.
Ich habe noch einen Gedanken gehabt, was das Thema aktives Zuhören angeht, nämlich Trost und Trösten. Da, ja, da kann man ja auch sehr empathisch zuhören. Und gerade beim Trostspenden geht es ja wirklich um echtes Zuhören. Also da ist das Zuhören das Allerwichtigste und nicht so Vertröstungen auszusprechen. Die helfen ja nichts, ne? Das würde man gerne tun, weil man ja irgendwie ja, die Sorgen, das Leid, die Trauer spürt und da was Gutes tun will. Aber das Beste, was man da machen kann, ist einfach da sein, zuhören, nachfragen, auch wirklich nochmal weiter nachfragen, ohne jetzt zu bohren oder ne, zu nah dem anderen zu treten, aber da echtes Interesse zeigen und auch schweigen, einfach da sein. Besser als ja, schlaue Sätze zu sagen oder Vertröstungen auszusprechen.
Ja, schlaue Sätze, da sagst du was. Es gibt ja viele so Sprichwörter,
Ja.
die dann immer gesagt werden, ne? So, Zeit heilt die Wunden.
Ja.
Oder der
Ja.
Weg ist das Ziel oder sowas. Das habe ich heute wieder gehört, ne? Wo ich auch dachte, naja, das ist jetzt irgendwie auch nicht was, was mir hilft. Oder so die Klassiker von, naja, es wird ja wieder besser. Es kommen ja auch mal wieder bessere Zeiten.
Ja. Das sind ja, ist ja was Wahres dran, ne? Das ist ja jetzt nicht verkehrt, aber
Ja.
das hilft demjenigen im Moment nicht. Und was auch nicht hilft, ist dann wieder von sich zu sprechen. Ich hatte das auch schon mal und mir ist, oder in einer Bekanntschaft, in einem, weiß ich nicht, in der Verwandtschaft hatten wir den und den Fall auch schon mal. Das ist für die Person gar nicht hilfreich.
Ja.
Ja, das gute Zuhören kann man üben. Üben, üben, üben. Also wer kann da nicht von sich sagen, ich muss da noch mehr üben, lebenslange Fortbildungsveranstaltungen für sich selbst. Ne, das, ja, aber es geht. Man kann es trainieren, was man oft macht, bewusst macht, das gelingt dann irgendwann auch immer besser.
Was mir am Anfang geholfen hat, ist das wirklich beiseite schieben, was ich gerade dazu denke oder erzählen würde. Wir haben damals in der Uni mal Gesprächsblockaden besprochen und da gab es eine Gesprächsblockade, die nannte sich von sich selbst erzählen.
Ja,
Und
genau.
das Und genau das habe ich dann immer versucht, auf der Arbeit auch wirklich gut umzusetzen mit dem Patienten, weil das ist ja die Zeit des Patienten in dem Moment und nicht meine Zeit, um irgendwas von mir zu erzählen, sondern die dürfen den Raum dann in dem Moment einnehmen.
Ja.
Und da habe ich hat mir das geholfen, als erstes immer daran zu denken. Wirklich darauf zu achten, was erzählt der oder die mir denn gerade, die da vor mir sitzt. Und nicht zu überlegen, was fällt mir dazu ein, was habe ich dazu schon mal erlebt, sondern wirklich erstmal das also Zuhören üben. Und
Ja,
dann kann
genau.
man gut anfangen mit dem Paraphrasieren und Nachfragen. Aber als ersten Schritt hat mir geholfen, diesen inneren Dialog mit mir selbst erstmal zu ignorieren.
Ja, das ist natürlich auch leichter, glaube ich, in der Patienten-Therapeuten-Konstellation, weil ja ganz klar ist, der Patient ist jetzt im Mittelpunkt. Aber so unter Freunden, ne, mit einer Freundin im Gespräch, da ist ja nicht dieses Gefälle, ne? So, ist ja so ein, also ist ja nicht gleichwertig, ist es auch klar. Aber es ist nicht diese, sind nicht diese zwei verschiedenen Rollen, ne, die da vergeben sind, Therapeut und Patient. Und natürlich sollte man da auch von sich selber sprechen, ne? Immer nur zuhören, das ist ja dann kein Dialog in dem Sinne. Deswegen ist das Üben, glaube ich, tatsächlich in dieser Therapeuten-Patienten-Konstellation oder Berater, Beratende, leichter. Vielleicht leichter.
Ja, jetzt überlege ich gerade, was vielleicht auf Freundesebene der beste Einstieg wäre. Nachfragen stellen.
Ja. Genau, länger bei der anderen Person bleiben noch, ne? Nicht sofort und jetzt ich.
Wir hatten das damals in der Ausbildung zur systemischen Beraterin. Das nennt sich dann zirkuläre Fragen. Also man bewegt sich immer wieder um das drumrum, was gerade gesprochen wird und versucht immer wieder weiter da reinzugehen in das Problem oder in das, was erzählt wird und weiter zu fragen, um das
Ja.
wirklich zu verstehen auch. Dass man selbst am Ende sagen könnte, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das Problem am Problem.
Ja.
Ja.
Und ganz spannend wird es natürlich, wenn es um sehr unterschiedliche Meinungen geht. Oder gerade im politischen oder so, ne? Da wirklich zuzuhören und sich zurückzuhalten, erstmal zurückzuhalten, es soll ja durchaus eine Diskussion geben und einen Dialog, aber die andere Seite wirklich mal verstehen zu wollen. Also, dass man sich echt dafür interessiert, warum denkt derjenige so, wie kommt die Person dazu, woher hat sie ihre Informationen? Und auch immer im Kopf zu haben, es kann auch wirklich alles ganz anders sein. Also, ja, könnte anders sein. Man könnte was Neues erfahren. Es könnte passieren. Ne?
Ja. Und das Ganze hat ja auch eine Wirkung. Also wenn wir es schaffen, aktiv zuzuhören, dann passiert so, so viel. Also es können zum Beispiel Konflikte vermieden werden oder sie sind weniger scharf, ne? Dass es nicht so hochkocht, weil man schon auch das Gefühl hat, der andere versteht einen schon, bleibt vielleicht trotzdem bei der eigenen Meinung, aber man versucht es zu verstehen, warum der andere so ist oder gerade reagiert.
Genau. Also gutes Zuhören ist eine sehr, sehr, sehr hohe Wertschätzung für die andere Person und für, ja, deren Sichtweise.
Ja, da merkt man dann auch, dass so eine richtige Bindung entsteht, finde ich immer, ne? Dass dann so dieses Band zwischen den Gesprächspartnern, dass das so richtig frei und offen ist, dass man sich wirklich gut unterhalten kann und dass man auch dann häufig das Gefühl hat, man kann sich wirklich ehrlich miteinander unterhalten.
Ja, es tut wirklich gut, ne? Also ich erinnere mich an, ah ja, so viele Gespräche mit Freundinnen, wo ich gedacht habe, boah, da haben wir jetzt uns so lange über verschiedene Sachen unterhalten und ich war wichtig und die andere Person aber auch. Und das gibt ein ganz, ganz gutes Wohlgefühl, ne? Dass man wirklich nach diesem Spaziergang oder nach dem Gespräch sich wohlfühlt und froh ist und ja, sich freut und einfach auch Nähe gespürt hat und Resonanz. Darum geht es ja auch immer, ne? Und echtes Interesse. Ja, und ich hoffe auch, dass meine Freundinnen das auch haben, das Gefühl. So,
Ja,
dass es so gegenseitig ist.
das sind so diese Treffen, wo man so ganz beflügelt nach Hause geht.
Ja, ganz genau. Ja. Johanna, dann gehen wir jetzt auch beflügelt. aus
Genau.
dieser Podcast-Folge und
In die
ja,
Sonne.
in die Sonne.
Ja.
Ja, in die Sonne. Gerne. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Thema oder überhaupt unser Podcast, dann bitte gerne 5 Sterne vergeben und gerne teilen und Dankeschön fürs Zuhören. Und Johanna, dir sage ich Tschüss, mach's gut.
Tschüss.